Also Mitte Juli kann man doch mal fragen, was ist eigentlich aus euren Silvestervorsätzen geworden? Wie sieht's denn so aus? Wie ist denn der Stand der Dinge? Klappt's gut? Läuft's gerade? Sagt ihr so, ich habe mir was vorgenommen und ich kriege das hin. Das läuft. Ich habe angefangen damit. Ja, ich wollte Sport machen, ist ja der Klassiker, oder? Wenigstens 10 Kilometer pro Monat. Kriegt man hin. Oder ich habe mir vorgenommen, netter zu sein. Das ist doch auch so ein guter Vorsatz, oder? Ich wollte freundlicher sein zu den Menschen. Bei mir klappt das immer so bis zum 4. Januar. Höchstens, wenn man nicht so viele Leute sieht über die Feiertage. Sehr eher so ein bisschen typabhängig, oder? Es gibt ja so welche, die nehmen sich was vor und dann machen die das. Und dann bringen die das zu Ende, egal was kommt. Selbst wenn die Welt einstürzt drumherum, die fangen was an und die ziehen das durch. Da passiert auch nichts, da kann auch nichts passieren. Das weiß auch jeder. Wenn die was anfangen, dann machen die das. Und dann gibt es auch Leute, die sind eben genau das Gegenteil. Die fangen was an und dann merken sie, ach nö, das, och, ja, war nett die Idee, aber kann man anders machen. Oder ich gehe da gar nicht mehr hin. Egal, wie wir so sind, wir sind nun mal so. Durch die Kindheit geprägt, ganz eindeutig. Also ich habe eine Prägung aus der Kindheit und die habe ich schon oft hier erzählt. Gerade auch in Predigten erzähle ich das ganz gern. Das war ganz gut passt. Ich kann mich erinnern, wie ich mich als Kind angemeldet habe für Judo. Judo gemacht. Und dann ja, musste man da so rumkämpfen und dann schwitzten die alle so und dann musste man sich da irgendwie anfassen und die ganze Halle roch komisch und die waren barfuß und stank nach Käsefüßen und ich fand das alles dann irgendwie so nach ein paar Wochen ganz furchtbar und bin dann zu meinem Vater gegangen und habe gesagt, du, Vati, das ist nichts für mich. Und seine Reaktion war, ja, du fängst immer nur Sachen an und bringst sie nicht zu Ende. Das war auf dem Hof, wo ich aufgewachsen bin. Ich kann mich an den Punkt erinnern, an die Stelle. Ich könnte mit euch da heute hinfahren, wohne da seit oder war da seit 30, 40 Jahren nicht mehr. Ich könnte mit euch auf diesen Hof fahren. Ich könnte euch genau sagen, wo ich da stand in dem Moment. Immer in meinem Leben, wenn ich irgendwas anfange und merke, ah, am liebsten würde ich aufhören, erinnere ich mich daran. Und das hat mich so geprägt, weil natürlich mein Vater, der war mein Fels. Der war mein Vorbild. Und bei dem war das halt so. Wenn der was angefangen hat, dann hat der das zu Ende gebracht. Und ich wollte natürlich irgendwie sein wie er. Ich habe nicht wirklich ein Trauma, glaube ich. Gut, ein Psychologe würde das bestimmt mit mir aufarbeiten können, aber es ist nicht so, dass ich da jetzt wirklich drunter leide. Im Gegenteil, ich kann das meiner Meinung nach einigermaßen verarbeiten. Ich weiß, wie ich bin, wie er war. Und ich musste ihm zum Glück nie was beweisen, aber natürlich hat mich das geprägt. Er hätte es netter sagen können, oder? Also das habe ich zumindest daraus gelernt. Wenn, also ich mache sowas netter. Ja, mache sowas viel netter. Wenn mit der Fabienne, habe ich die Tage schon im Hauskreis erzählt, ne, kam dann irgendwann und hatte sich Strick, Nadeln und Wolle gekauft, ohne das vorher mit mir abzusprechen. Ich fange jetzt an zu stricken. Ich so, alles klar. Ich weiß ja, wie meine Frau so ist und wie weit sie dann kommt. Ja. Und wann es dann langweilig wird und wann das dann doch nichts für sie ist, so immer stetig an dem Gleichen und immer wieder und von sich aus. Ich habe das ganz nett gesagt. Auch jetzt immer, wenn ich Stricknadeln und Wolle erwähne, dann mache ich das ganz freundlich und höflich und das nervt sie dann auch gar nicht. Immer in so Situationen, wo ich sie meiner Meinung nach daran erinnern kann, wenn sie irgendwas anfängt und es vielleicht dann doch nicht zu Ende bringt. Wir sind so, oder? Wir fangen Sachen an und wir geben auf und manchmal ziehen wir durch. Und manchmal ist der Weg anstrengend. Gerade dann, wenn es nicht so gut läuft, oder? Es gibt ja Leute, die erzählen es dann anderen nicht, wenn sie was anfangen, damit andere nicht mittendrin kommen können und nachfragen. Wie läuft es denn so? Ne? Fängst du irgendein Studium an und eine Ausbildung oder irgendwas? Lieber mit keinem drüber reden, müssen die Leute gar nicht wissen, weil sonst fragen die immer nach den Noten. Und dann entsteht so ein Druck. Ne? Dann wollen alle wissen und dann denken wir, wow, das muss ich ja jetzt gut machen. Und wann sind denn die Prüfungen? Nee, Prüfungen sind erst nächstes Jahr dabei. Ja, das war schon angemeldet. Der Druck, es schaffen zu müssen. Alle drumherum schauen drauf. Und dann gibt es eben die harmlosen Sachen, aber es gibt halt auch die Sachen, die wirklich wichtig sind. Vielleicht fühlt sich sogar eine Beziehung manchmal so an. Nur weil alle von außen drauf schauen, meine ich, das jetzt durchziehen zu müssen. Nur weil alle behaupten, das muss so sein, weil wir Christen vielleicht behaupten, das müsste so sein, muss ich das jetzt durchziehen? Und vielleicht entsteht genau dadurch Druck, der das Ganze im Zweifelsfall sogar schwer macht. Wir haben ja dann so geistliche Ziele hin und wieder. Mehr in der Bibel lesen, mehr Andacht machen, auch netter sein aus christlichem Grund, bisschen netter als letztes Jahr, bisschen weniger meckern, bisschen mehr in der Gemeinde tun, bisschen mehr Geld geben. Und wie oft merken wir, dass wir scheitern? Wie oft merken wir, dass unsere Kraft auch am Ende ist? Wie wir verzweifeln an Kleinigkeiten? Dann fragt uns vielleicht der andere danach, na, wie ist es damit? Und wir flippen direkt aus und der fragt sich, was ist los? Weil es unseren Nerv trifft, weil wir merken, hier scheitern wir gerade wieder. Ich habe es mir doch vorgenommen, es besser zu machen und wieder habe ich es nicht hinbekommen. Und ich fühle mich vielleicht noch schlechter als vorher. Und was, wenn es einfach nur in kleinen Schritten vorangeht? Was, wenn ich merke, ja, ich kriege das irgendwie hin und ich habe mir das vorgenommen, aber ich habe mir vorgestellt, dass das viel schneller geht. Ich habe so gedacht, naja, ich packe das jetzt und dann bin ich nächstes Jahr fertig. Oder ich fange damit jetzt mal an und dann ist mein Charakter umgebildet. In einem halben Jahr bin ich ein besserer Mensch. Ich kriege das hin. Und dann merken wir nur so kleine Schritte, einer nach dem anderen. Und merken, ja, es wird besser, weil es ist dann so mit der Geduld, zufrieden zu sein mit kleinen Schritten. Dankbar zu sein, dass es langsam vorangeht. Also mir fällt sowas schwer. Frage ist, was hilft dann in so Situationen, wenn man so drin steckt, so in dem Moment, wo man irgendwo zwischen Anfang und Ziel ist und man weiß nicht genau wo. Was hilft dir dann? Was motiviert dich? Was bringt dich weiter? Was sind die Sachen, die dich ziehen? Was sind die Sachen, die dich positiv pushen? Ich habe uns heute jemanden mitgebracht, eine Person, bei der es wirklich nicht einfach war, die es echt schwer hatte. Da geht es um Serubabel. Serubabel lebte 500 Jahre vor Christus rund. Der hat das babylonische, das jüdische Volk aus dem Exil aus Babylon geführt. Eigentlich war es dann Persien. Also Babylon hat Israel überfallen, ne, alle verschleppt und dann haben die Perser die Babylonier überfallen und dadurch wurden die wieder so einigermaßen frei. Die Perser waren halt ein bisschen lockerer als die Babylonier, also durften die wieder zurück nach Richtung Jerusalem, ihre Heimat. Und Serubabel war der gewählte Anführer. Warum? Weil er aus der Linie kam von König David. Er war also noch einer der, die so königliches Blut hatten. Die Perser haben ihn nicht zum König gemacht, nur zum Statthalter, aber er war nun mal jetzt der Chef. Und er hatte auch Ziele. Serubabel hat sich identifiziert mit seinem Volk. Der war vermutlich ein ganz guter Anführer, ein ganz guter Statthalter. Auf den haben die Leute geschaut. Alle haben hingeguckt und haben gesehen, ja, der ist es. Klar, der ist ja auch ein Abstammling. Heute wissen wir, er war sozusagen der Letzte aus der Linie, der noch ein öffentliches Amt hatte. Jesus ist auch in dieser Linie, aber der hatte kein öffentliches Amt. Er sollte jetzt den Tempel bauen, Jerusalem aufbauen und den Tempel. Und er hat angefangen, er hat den Grundstein gelegt. Und die waren motiviert und die wollten den Tempel wieder aufbauen. Die wollten, dass da was Großes entsteht, dass es alles wieder so wird, wie es mal war, vor dem Exil, vor langer Zeit. Dann dauerte es halt. Und dann stockte es. Und es ging irgendwie nicht weiter. Keiner wusste so richtig, warum. Vielleicht haben sie die Motivation verloren. Vielleicht haben sie den Kontakt zu Gott verloren. Vielleicht haben sie über ihre Kräfte gearbeitet und sind müde geworden. So hundertprozentig wissen wir es gar nicht. Es gibt viele Anhaltspunkte, aber es war nun mal so. Es ging nicht richtig voran. Aber die Zeit war ja günstig damals. Gott sprach mit den Propheten, mit den Priestern. Und da war dieser Sacharja. Und der hatte dann so eine spannende Zeit plötzlich und bekam Visionen, nachts. Und eine Vision bekam er nachts und das war die Motivationsrede für Serubabel. Also Gott sprach Sacharja an, um Serubabel zu motivieren. So, und jetzt versetz dich mal in die Situation vom Serubabel so ein bisschen rein. Stell dir vor, da ist der Sacharja, der kriegt die Vision und die schauen wir uns jetzt mal an. Und dann gucken wir mal, wie uns das motiviert. Ich lese jetzt mal am Anfang den Text und ihr seht ein Bild. Ihr lest den Text nicht mit, sondern schaut euch das Bild an, weil es für euch dann einfacher ist, den Text zu verstehen. Und das unterbrechen wir dann gleich mal. Okay? Und der Engel, der mit mir redete, kam wieder und weckte mich wie einen Mann. Also hier spricht Sacharja, ne? Der erzählt diese Geschichte. Und der, also nochmal von vorne. Und der Engel, der mit mir redete, kam wieder und weckte mich wie einen Mann, der aus seinem Schlaf geweckt wird. Und er sprach zu mir, was siehst du? Also der Engel spricht zu Sacharja und fragt ihn, was siehst du? Und Sacharja sah das. Und ich sagte, ich sehe und siehe einen Leuchter ganz aus Gold und sein Ölgefäß oben auf ihm. Und seine sieben Lampen auf ihm, je sieben Gießröhrchen für die Lampen, die oben auf ihm sind. Und zwei Ölbäume neben ihm, der eine zur Rechten des Ölgefäßes und der andere zu seiner Linken. Und ich antwortete und sagte zu dem Engel, der mit mir redete, was sind diese, mein Herr? Also erstmal so weit, das ist das, was er gesehen hat. Wir haben gesucht nach Bildern im Internet und viele stellen dann so diese siebenarmigen Leuchter her. Da. Und das ist verkehrt. Also ich glaube, in dem Bild konnte man das wiederfinden, was wir gerade im Text gehört haben. Ne? Da ist also diese Lampe und eine Schale und die wird gespeist. Und da sind sieben kleine Lampen, die mit dem Röhrchen. Also das war das, was der Sacharja sah. Und was fragt er dann an der Stelle? Wer sind diese? Und der fragt komischerweise nicht nach dem Leuchter und diesen sieben Lampen erstmal, sondern er fragt nach den beiden Bäumen, die da drum stehen. Ist klar, oder? Kann man sich fast spontan denken, warum? Weil die speisen diesen Leuchter. Ununterbrochen. Machen wir weiter im Text. Ich weiß nicht, ob wir jetzt besser euch den Text zeigen, damit ihr versteht, worum es da geht. Ich denke mal, machen wir im Text weiter. Also was sind diese, mein Herr, fragte. Und der Engel, der mit mir redete, antwortete und sprach zu mir, hast du nicht erkannt, was diese sind? Und ich sagte, nein, mein Herr. Da antwortete er zu mir, dies ist das Wort des Herrn an Serubabel. Also jetzt kommt konkret die Motivationsrede für Serubabel. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft,
sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscher. Wer bist du, großer Berg? Vor Serubabel werde zur Ebene, und er wird den Schlussstein herausbringen unter lautem Zuruf, Gnade, Gnade für ihn. Und das Wort des Herrn geschah zu mir. Die Hände Serubabels haben die Grundmauern dieses Hauses gelegt, und seine Hände werden es vollenden. Und du wirst erkennen, dass der Herr der Herrscharen mich zu euch gesandt hat. Denn wer hat den Tag der kleinen Dinge verachtet? Und sie werden sich freuen und den Stein des Senkbleis in der Hand Serubabels sehen.
Bis dahin. Also das ist jetzt der zweite Teil. Jetzt kommt die Motivationsrede. Und was passiert hier? Ich erkläre euch das kurz. Komplizierter Text, auch eine alte Übersetzung. Aber wir haben bewusst die alte Übersetzung genommen, weil sie genauer ist. Also was passiert hier konkret? Gott sagt zu Serubabel durch Sacharja, du wirst den Tempel zu Ende bauen. Du wirst das Ding zu Ende bringen. Und ich werde dir dabei helfen. Sogar so, dass du den großen Berg, den du im Moment siehst, wie eine Ebene empfinden wirst. Und es wird sogar so sein, dass alle Leute drumherum es sehen. Alle werden sehen, dass Serubabel es zu Ende gebracht hat. Dass er es geschafft hat. Dass er die Macht dazu hat. Und dann geht es weiter. Jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Bild. Vielleicht ist es ganz gut, wenn wir dann wieder das Bild einblenden. Also das war jetzt so diese Botschaft, ne, für den Serubabel so direkt. Und jetzt spricht der Engel weiter und Sacharja weiter über diesen Leuchter, den wir da sehen. Und sie werden sich freuen und den Stein des Senkbleis in seiner Hand sehen. Diese sieben, und jetzt geht es um diese Leuchter plötzlich wieder, diese sieben sind die Augen des Herrn. Sie schweifen auf der ganzen Erde umher. Und ich antwortete und sagte zu ihm, was sind diese zwei Ölbäume? Also der fragt jetzt zum zweiten Mal, aber was ist mit diesen Ölbäumen? Ja, offensichtlich hat er das mit den sieben kleinen Lampen da verstanden. Er fragt wieder nach diesen Ölbäumen, zur Rechten des Leuchters und zu seiner Linken. Und ich antwortete zum zweiten Mal und sagte zu ihm, was sind die beiden Zweigbüschel? Also zum dritten Mal fragt er jetzt hier insgesamt. Was sind diese Zweigbüschel der Ölbäume, die neben den zwei goldenen Röhren sind, die das Gold, also das Öl, von sich aus fließen lassen? Und er sprach zu mir, hast du nicht erkannt, was diese sind? Und ich sagte, nein, mein Herr. Da sprach er, dies sind die beiden Gesalbten, die bei dem Herrn der ganzen Erde stehen. Tolle Antwort, oder? Also als wir das im Hauskreis gelesen haben am Donnerstag, da hatten wir erstmal nur Bahnhof in den Augen. Nur Fragezeichen. Viel zu kompliziert, viel zu umständlich. Und vor allem, wen soll hier was überhaupt motivieren? Und wodurch? Und was hat dieser Leuchter mit der Ankündigung zu tun, die für den Serubabel ist? Was interessiert den dieser Leuchter? Aber du darfst davon ausgehen, dass das komplett die Rede für den Serubabel ist. Dass wenn Gott das so in sein Wort reinschreibt und Gott will, dass das so ankommt, dann hat es auch eine Bedeutung. Hätte er das nicht weglassen können? Hätte es nicht gereicht, wenn man sagt, ja, du fängst an und hörst auf? Und du schaffst das schon? Und wenn überhaupt, wenn es für Serubabel eine Botschaft war, könnte es dann überhaupt auch für uns eine Botschaft sein? Ich glaube, dass Gott uns hier komplett sein Wirken erklärt. Und ich will mit einem Teil anfangen, der hier ja im Text ganz zum Ende kommt, aber der vielleicht für uns zum Verständnis eines solchen Textes sehr wichtig ist, weil er so ein Grundgefühl dessen vermittelt, was wir ganz oft haben, wenn wir sagen, Wir wollen Gott in unserem Leben wirken lassen. Weil was wir wahrscheinlich schon alle jetzt verstanden haben, Gott will hier sagen, pass auf, irgendwie kommt die Kraft von mir. Aber wie geht's dir denn so, wenn du dich auf deinen Wegen, mit deinen Plänen, wenn du dich einlassen willst, auf das, was Gott will? Wenn du deine Pläne und deinen Willen Gott unterstellen sollst. Da gibt es ja so viele Sachen. Ne? Die Wahl des Partners, die Wahl des Berufes. Wie viel gebe ich von meinem Geld für soziale Zwecke? Wie viel gebe ich in den Tempel? All solche Fragen, auf denen wir so unterwegs sind und das so komplett Gott überlassen. Komplett so zu machen, wie Gott es will. Also mir ist das immer schwer gefallen. Mir fällt das heute schwer. Einfach immer zu sagen, ja Gott, mach du. Und ich mache es so wie du. Und für die hat dieses Bild eine Antwort. Für alle die, die es so geht, so wie mir. Sag Gott, guck mal hier, da sind meine 7 Augen, die alles durchleuchten. Die alles sehen. Mein Zweifel an Gottes Hilfe liegt oft daran, dass ich denke, naja, hat Gott jetzt wirklich für alles meiner Probleme ein Auge? Sieht er wirklich alles? Kriegt er das mit? Interessiert er sich überhaupt dafür, dass mein Konto gerade nicht so voll ist und ich soll auch noch Zehnten zahlen? Sieht er das? Hat er da ein Auge für? Und Gott sagt hier in diesem Bild, ich sehe alles. Ich bekomme alles mit. Dieses Bild der 7 Augen von Gott kommt nicht nur einmal vor, in der Offenbarung noch 3-mal. Wo Gott uns sagt, mit der Zahl 7, der Vollständigkeitszahl, ich habe alles im Blick. Vertrau mir. Ich sehe auch das, was du jetzt noch gar nicht siehst. Ich sehe auch das, was dir Sorgen macht, was komplett diffus ist bei dir. Wo du gar nicht durchblickst, wo Nebel ist, das sehe ich. Dafür habe ich ein Auge. Und damit dürfen wir starten in dieses Bild. Damit dürfen wir sicher sein mit dem, wie wir mit Gott umgehen. Dass er die Dinge sieht. Und er sagt das auch zu Zerubabel, ich sehe das. Ich sehe das, dass die Leute von dir viel erwarten. Dass die Leute erwarten, dass du jetzt hier mal den Tempel fertig machst. Ihr seid gerade aus dem Exil zurück und alle erwarten, dass du uns hier so anleitest, dass es funktioniert. Ich sehe das. Ich sehe den Druck und ich sehe auch, dass du vielleicht Handwerkerrechnungen zu bezahlen hast. Und dass sich jeder Zweite dabei betrügen will. Ja, ich sehe das. Gott sieht die Schwierigkeiten, die du hast, in den Beziehungen, die du hast. Gott sieht das. Gott sieht, dass die Menschen nicht gerecht sind zu dir. Gott sieht, dass die Menschen oft nicht freundlich sind. Gott sieht, dass du betrogen wirst. Gott nimmt das wahr. Wer sind diese beiden? Fragt Zacharja. Wer sind diese beiden, die da stehen? Und Gott ist es wichtig, darauf hinzuweisen, und da ist so viel Poesie in dem Text. Früher konnte ich das oft nicht verstehen, wenn Menschen gesagt haben, wie schön das Wort Gottes ist. Für mich war das alles altbacken und schwer verständlich. Aber mit der Zeit, wenn man sich mit Gottes Wort beschäftigt, dann findet man diese Poesie. Und wenn Gott hier zu Zerubabel sagt, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscharen. Und er sagt zu Zerubabel, wo bist du, Berg? Also Zerubabel hatte einen Berg vor sich. Und Gott sagt, du wirst sagen, wo bist du, Berg? Es wird zu einer Ebene. Und wie oft haben wir diese Gefühle in unserem Leben, dass so Dinge vor uns stehen wie ein Berg. Dass wir gar nicht links und rechts dran vorbeischauen können und alles, was noch dazu kommt, ist irgendwie etwas, was wir auf diesen Berg laden. Und es prägt so sehr die Dinge, die wir vorhaben und an denen wir arbeiten. Und dann verzweifeln wir daran und manchmal geben wir mittendrin auf, weil wir nur noch Berg sehen. Und Gott sagt, ich werde den Berg zu einer Ebene machen. Er wird eine Ebene sein. Du hast angefangen und ich werde es für dich zu Ende bringen. Vertraue darauf, dass ich das machen werde. Und dann sagt er noch, genauso in Poesie, denn wer hat den Tag kleiner Dinge verachtet? Auch im ersten Moment so unverständlich, was bedeutet es, aber Gott sagt damit, ja klar, es waren Tage, an denen ist nicht viel passiert am Tempel. Da hat vielleicht einfach nur ein Fliesenleger mal ein paar Kacheln verlegt. Und die Leute haben gelacht darüber und haben gesagt, hier geht ja gar nichts voran. Aber Gott sagt, wer verachtet die kleinen Dinge? Ich sehe sie. Ich sehe die Fortschritte in deinem Leben. Ich sehe, wie sehr du kämpfst um deine Beziehung. Ich sehe, wie sehr du kämpfst um deinen Charakter. Ich sehe, wie schwer du dich damit tust. Und ich weiß darum. Im Hauskreis die Woche hat Julia gesagt, ja, Gott sagt uns auch damit, dass er weiß, wen er sich da angelacht hat als Freund. Der weiß doch, wie wir sind. Gott weiß doch, wie du bist. Gott weiß doch, dass du schwer daran trägst, wenn du eine Aufgabe hast, die du zu Ende bringen willst, weil dich irgendwas quält und irgendwas dich treibt und dir Druck macht. Oder Gott weiß auch ganz genau, dass du vielleicht jemand bist, der sagt, oh, was durchzuziehen ist einfach nicht meine Art. Ich bin jemand, der schnell aufgibt. Ja und? Gott sieht das. Und du siehst vielleicht den Berg deines Scheiterns und du siehst vielleicht den Berg deines Drucks und der Aufgabe. Und Gott sagt, ich werde diesen Berg nehmen und ich werde ihn zu einer Ebene machen. Aber Zacharja kennt die Versprechen Gottes. Er weiß, dass das Gott solche Dinge sagt. Er kennt sie aus der Schrift, aus dem Wort und er schnallt das alles. Er weiß das, er weiß um den Leuchter und er weiß um diese 7 Lampen, aber er fragt immer wieder, aber wer sind die beiden nebendran? Wer sind die? Weil er genau weiß, dass wir uns zu sehr und zu oft auf unsere eigene Kraft verlassen. Er sieht das bei Zerubabel. Und wenn Gott das so sagt, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, also nicht durch die Macht, da ist gemeint die Macht von Heerscharen, also einer Armee. Nicht die wird dich retten. Nicht deine Kraft. Nicht das, was du machst, nicht das, was du wirkst, wird dich retten. Sondern mein Geist wird es sein. Der wird das hinbringen. Und ich kann mir so vorstellen, wie Gott diesen Zerubabel sich angeschaut hat. Und ich könnte mir richtig vorstellen, wie der sich abgemüht hat und verzweifelt war in seinem Job. Volk führen nach Exil. Die wussten eh gar nicht, wie man einen Staat führt, wie das alles so laufen soll. Und er soll jetzt da den Macker machen. Der war wahrscheinlich verzweifelt an der Aufgabe. So wie wir oft verzweifelt sind an unseren Aufgaben. Und Gott sieht ihn in seinem Machen und in seinem Verzweifelten und wie er vielleicht die letzte Kraft am nächsten Tag wieder raus und wie er aufsteht und denkt, naja gut, gestern war Mist und ich habe zwar noch weniger Kraft, aber heute mache ich es irgendwie besser. Gott sieht das und sagt, Mensch, Zerubabel, lass los. Lass es. Nicht deine Kraft. Nicht mal Heerscharen, die du versammeln kannst, sondern ich kann das. Wir haben im Hauskreis darüber nachgedacht, wie befriedigend die Antwort am Ende des Textes für Zacharja war, für den Propheten, der ja dreimal nachfragt. Vielleicht auch so unter dem Gedanken, naja, ich muss das ja dem Zerubabel irgendwie erklären. Und wenn ich das noch nicht mal begreife, also jetzt erklär mal, wer sind die beiden da? Wenn Gott sagt, das sind die beiden Gesalbten, die bei dem Herrn der ganzen Erde stehen. andere Übersetzung sagen, die von Anfang an, von Beginn an da waren. Die immer da waren und Gott dienen. Wer sind die beiden? Das sind anscheinend auch die beiden, von denen Gott sagt, der Engel sagt, das sind die, die speisen deinen Leuchter. Und die werden dafür sorgen, dass immer Öl da ist, dass immer Kraft da ist. Dann scheint ja keine Nachfrage mehr gekommen zu sein. Dann scheint ja für Zacharja irgendwie Schluss zu sein. Und das ist so meine Vermutung, dass Zacharja dann nicht mehr fragte, naja, ich habe es immer noch nicht begriffen. Sondern kam die Antwort und Zacharja scheint es begriffen zu haben. Jetzt habe ich die Antwort sehr hochgehangen, oder? Oder die Erwartung an diese Antwort. Wer könnten die beiden sein? Wer könnten die beiden Gesalbten sein? Und wisst ihr, was das Schöne ist? Da streiten sich jetzt seit Jahrtausenden die Gelehrten. Irgendwelche alten Propheten könnten das sein, sagt der eine oder andere. Wer war von Anfang an da? Im Hauskreis kam die Vermutung, naja, der Heilige Geist und Jesus. Könnte auch sein. Für heute, für so alle geschundenen Geister, die mit Aufgaben kämpfen, die Kraft brauchen, so wie Zerubabel, die an ihrem Scheitern arbeiten und das Gefühl haben, sie bräuchten Öl oder Gold, wie es die Elberfelder Übersetzung uns darstellt. Für die ist mein Angebot hier. Die Bibel fängt an, indem sie sagt, über dem Wasser war der Geist. Der Geist Gottes war von Anfang an auf dieser Erde. Und dann kam das Wort. Der Geist und das Wort waren von Beginn an da. Sie waren immer da. Und das sind die, die auch unsere Welt tragen und uns durch diese Welt führen. Von Beginn an war es der Geist und das Wort. Und wenn ich mein Leben lebe, wenn ich ein Leuchter sein will, der brennt. John Wesley hat mal gesagt, fang an zu brennen und sieh zu, dass Leute kommen und dich brennen sehen für Gott. Wenn ich das möchte für mein Leben, dass ich brenne und dass andere das sehen für Gott, und dass ich Kraft habe für die Aufgaben und dass ich es Gott überlasse, dass ich vertrauen kann, dass seine Augen alles sehen und dass ich mit ihm jede Aufgabe bestehen kann und dass ich es nicht tun muss, sondern Gott, dann muss ich das Öl fließen lassen. Und das Öl in dieser Welt, Gottes Öl, fließt durch sein Wort und durch seinen Geist. Also es ist so wichtig, Verbindung zu halten zu Gott. Und wir fragen uns immer, wir sagen das so schön und so schnell, ja, du brauchst eine Beziehung zu Gott. Und die Beziehung pflegst du, indem du in deinem Leben verbunden bleibst mit dem Geist und mit dem Wort. Ohne das Wort Gottes, ohne seinen Geist, gehen die Lichter schnell aus. Aber mit seinem Geist, mit seinem Wort, wirst du brennen, wirst du Kraft haben. Jede Aufgabe wird zu lösen sein. Und du wirst Geduld haben in den Dingen, die du tust. Und du wirst Grundsteine setzen. Und du wirst den Giebelstein, so wie das in Zacharja steht, du wirst den Giebelstein einsetzen und das Lot wird fallen und es wird senkrecht sein. Und die Menschen werden sagen, oh wie gerade. Oh wie gerade ist das, was sie baut. Oh wie gerade ist das, was er da hat entstehen lassen. Weil Gott es gebaut hat, weil Gott dein Leben baut. Für mich war es als Kind so wichtig, dass mein Vater stark war und die Dinge beendet hat, die er angefangen hat. Weil mir das als Kind Halt gab. Und wie wichtig ist das für Menschen um uns herum, dass sie jemanden erleben können in ihrem Umfeld, der gerade ist, der Dinge anfängt und sie zu Ende bringt.
Wie wichtig ist es in dieser Zeit, dass Menschen Halt finden? Wie wichtig ist es, dass du ihnen Halt gibst? Aber das kannst du niemals aus deiner Kraft. Versuch es gar nicht erst. Du wirst deine Ehe, deine Beziehungen nicht retten aus eigener Kraft. Du wirst deinen Job nicht erfüllen können, so dass Gott leuchten kann aus eigener Kraft. Selbst die kleinen Dinge werden nicht leuchten, wenn du es aus eigener Kraft tust. Aber wenn dich das Wort und sein Geist trägt, wenn dich das treibt und du gefüllt davon bist, so wie dieser Leuchter, immer voll bist mit seinem Wort und mit seinem Geist, dann werden die Menschen rufen, Gnade, Gnade, so wie wir es in dem Text gelesen haben. Weil sie sehen, wie Gott wirkt. Bei dir und bei mir. Und darum möchte ich mit dir beten und bitte dich dazu aufzustehen. Herr großer Gott, wir fangen so oft Sachen an und dann quälen wir uns. Wir fühlen uns gequält und wir fühlen uns unter Druck und wir denken immer, wir müssen es doch irgendwie schaffen und vergessen dich dabei. Dabei kannst du uns füllen, Herr. Und wir wollen dieses Bild annehmen, das du dem Zacharja gegeben hast. Wir wollen es für unser Leben annehmen und wir wollen deine Leuchter sein. Wir wollen daran glauben, Herr, dass du alles siehst. Dass du unsere kleinen Nöte siehst und unsere großen und nicht nur die von uns, sondern von allen Menschen, wie du es in diesem Wort gesagt hast, überall auf der Welt. Und wenn du das sagst, dann wollen wir uns darauf verlassen. Dann wollen wir daran glauben. Und Herr, wir wollen leuchten. Für dich. Wir wollen, dass die Menschen sehen, dass aus dir die Fülle stammt. Und deshalb hilf uns, dass wir an dir dranbleiben, Heiliger Geist, dass wir uns von dir füllen lassen, heiliges Wort, dass du uns füllst, dass wir dich sehen, erkennen und aufnehmen und uns um dich bemühen und nicht um diesen Berg, der vor uns liegt, den du mit einem Wisch einfach fortwischen kannst. Lass uns, Herr, gemeinsam mit dir an dem arbeiten, was wirklich wichtig ist. Dein Geist und dein Wort, lass uns das in unserem Leben aufnehmen, damit du die Aufgaben unseres Lebens erfüllen kannst. Hab Dank für diese Zusage. Hab Dank, dass du uns liebst, so wie wir sind. Dass du uns immer komplettierst. Dass du aus uns immer 100% machst. Aus jedem Einzelnen von uns. Hab Dank dafür. Amen.